Klunche und Krisen zwischen Teilhabe und Therapie mit Ostfriesen. Der Podcast der Ostfriesischen Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GGmbH. Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen in unserer gemütlichen Teestube.
Hier sind Matthias
und Chris
und Julia mit Diego. Macht euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück. Ich fand mein Lächeln wieder. Ist ein Zitat von meiner heutigen Interviewpartnerin, welches sie in ihrem Vortrag für ihre Selbsterfahrung schrieb. Carmen Bruns hat einen langen und mutigen Weg hinter sich. Sie hat gelernt und lernt immer noch, wie man aus tiefen Krisen herausfindet, die von Kindheitstraumata, Depressionen und Abhängigkeiten geprägt waren. Doch anstatt diese Lebenserfahrung als Last zu sehen, hat sie diese zu einer Stärke entwickelt. Heute ist sie eine unermüdliche Kämpferin, die anderen Menschen, den sogenannten Lebensexpertinnen, in Selbsthilfegruppen Halt gibt und als Genesungsbegleiterin ihre persönliche Expertise zu einer Ressource entwickelt hat. In unserem Gespräch werden wir darüber sprechen, wie sie es geschafft hat, aus einem Gefühl der Ohnmacht und Wertlosigkeit herauszukommen, um ein Leben voller Selbstliebe und Stolz zu führen. Wir tauchen ein in ihre persönliche Entwicklung, die Bedeutung von Selbsthilfe und ihre Mission, die psychiatrische Versorgung in Ostfriesland aktiv mitzugestalten. Herzlich willkommen, Carmen.
Hallo Julia, danke für die Einladung.
Schön, dass du hier mitmachst bei unserer Rubrik Ostfriesengeflüster.
Hallo liebe Ostfriesen.
Und natürlich auch andere Menschen, die aus anderen Landkreisen zuhören oder aus anderen Ländern zum Beispiel. Italien oder so.
Ja, die dürfen natürlich auch zuhören. Ihr seid alle willkommen.
Carmen, du und ich, wir kennen uns seit 2019 schon.
Lange Zeit.
Lange ist es her. Ich war auch teilweise mal deine Ergotherapeutin und habe dadurch auch in den letzten 6 Jahren viel deiner Entwicklung mitbekommen.
Ja, das stimmt.
Und darüber werden wir heute sprechen.
Ich bin gespannt.
Magst du vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen erzählen, was so dein Leben ausgemacht hat, wie bist du groß geworden, wie, erzähl mal was.
Ja, also ich glaube, zu Anfang gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin mit meinen Eltern in Iren groß geworden, das ist ein kleines Dorf in West-Oberleding. Wir haben eine recht große Familie, eigentlich mit allem so, was dazugehört, Opas, Omas und dann natürlich die Kinder in der Nachbarschaft.
Das hört sich ja erstmal ganz nach einer tollen, normalen, guten, schönen Kindheit an.
Mhm.
Scheint nicht so gewesen zu sein.
Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, ne? Dass es gute und schlechte Momente gibt.
Wir hatten ja schon ein bisschen mehr auch darüber gesprochen und ganz interessant fand ich den Aspekt, dass du gesagt hast, dass du beim Reflektieren immer mehr sehen konntest und auch immer mehr Erinnerungen hochkamen.
Ja.
Wann wurde dir das klar?
Ich glaube, recht spät. Also ich habe diverse Klinikaufenthalte hinter mir und da in vielen Therapiesitzungen beziehungsweise im Nachhinein, da kam halt vieles hoch. Aber was schon immer bei mir ganz klar war, so dass der erste Tiefpunkt, will ich mal sagen, oder traumatisches Ereignis, nenn es wie du magst, der Verlust von meinem Opa gewesen ist. Da war ich 6 oder 7 und das war schon sehr prägend.
Okay, das heißt, du hast als Kind einen für dich schlimmen Verlust mitgemacht und wenn ich es richtig verstanden habe, gab es auch nicht so die passende soziale Unterstützung.
Ja doch, meine Eltern, die waren für mich da, aber das war halt alles sehr kompliziert früher und ich glaube, vielleicht mögen das andere anders sehen, aber ich finde, Abschied nehmen halt ganz wichtig, allein für die Verarbeitung und das wurde mir früher genommen und dementsprechend war das auch schwierig, da den Umgang mitzufinden.
Mhm. Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du schwierige Schicksalsschläge erlebt hast, zum Beispiel, dass deine Eltern sich scheiden lassen haben, dass du einen fehlenden Halt hattest, instabile Beziehungen. Was war denn so in dieser Phase los, dass sie so brüchig gemacht hat?
Ja, ich glaube, du hast das schon gerade ganz gut formuliert. Also die Scheidung meiner Eltern, das war natürlich ein mega großes Thema. Ich glaube, das ist für jedes Kind ein Weltzusammenbruch. Das ist halt einfach nicht schön, weil du auch gar nicht weißt, wie die Zukunft dann aussieht und wie das weitergeht. Und es sind natürlich auch noch andere Sachen passiert, aber es gibt halt einige Sachen, die behalte ich lieber für mich.
Mhm. Und das ist auch voll in Ordnung so. Die eben auch nicht veröffentlicht werden müssen in einem Podcast, sondern vielleicht auch in Therapie bleiben dürfen.
Genau.
Ja. Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du Mobbing-Erfahrung hast und dass du darunter sehr gelitten hast und dass du gesagt hast, dass das einzige Jahr, in dem du nicht gequält worden warst, deine ein Jahr in Berufsschule war.
Mhm.
Was kannst du mir dazu erzählen?
Es war einfach so, ich stand vor einer Entscheidung. Neue Schule, neue Leute, was machst du, wer möchtest du sein? Ist vielleicht gar nicht so ein bewusstes Ding, aber irgendwie so im Unterbewusstsein weiß man, ich möchte nicht wieder in dieser Opferrolle stecken.
Mhm.
Und das hat ein bisschen gedauert und nach einer Weile war es dann so, dass ich tatsächlich nicht in der Opferrolle war, was vielleicht ganz angenehm war in dem Moment, aber in die Täterrolle gegangen bin. Und das ist so, wenn man das alles im Nachhinein betrachtet, absoluter Mist gewesen, ne? Weil wenn du selber die Erfahrung gesammelt hast, wie es ist, ausgeschlossen zu werden, nie gut genug zu sein, Intelligenz, nicht hübsch genug zu sein, einfach halt nicht auszureichen, und das dann auf einmal irgendwie umwandelst in einem großen Ball und diesen Ball auf eine andere Person wirfst, und diese Person halt genau das empfinden muss, was ich jahrelang empfunden habe, das ist Mist.
Das ist gerade wirklich sehr krass, dass du das hier so reflektieren kannst. Ich denke, das war auch harte Arbeit, das auch so für sich selbst zuzugeben.
Ja, natürlich, aber jeder macht halt Fehler, daraus kann man nur lernen, ne?
Das stimmt. Ich habe unter anderem gelesen, dass du noch von einem weiteren Fehler aus deinem Leben sprichst, den du gerne mit der Löschtaste ausradiert hättest. Was meintest du damit?
Naja, also die Täterrolle habe ich natürlich vollkommen ausgereift, wenn ich das mal so sagen kann. Und es war halt früher so, wenn du mitziehen wolltest, hast du mit allem mitgezogen. Und das bedeutet auch, dass du zum Beispiel geraucht hast, Zigaretten rauchen.
Mhm.
Auch das sogenannte Kiffen und andere Sachen. Und ich würde sagen, ohne das jetzt irgendwie oder ohne vorzugreifen, so fing alles an.
Okay. Was war denn in der Phase los, nachdem du die Berufsschule beendet hast? Was war da so in deinem Leben?
Ja, da stand man halt in der Schwebe, ne? Was möchte ich machen? Wo will ich hin? Mhm. Natürlich auch die Erwartungshaltung der Eltern. Ne? Eine Ausbildung machen ist ja eigentlich so der normale Weg, will ich es mal so sagen. Ja, nach der Berufsschule, da war ich tatsächlich in der Schwebe. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann war natürlich auch so die Erwartungshaltung von den Eltern, weil der normale Werdegang ist ja eine Ausbildung machen. Das hat dann auch tatsächlich irgendwann geklappt. Ich habe eine Ausbildung zur Verkäuferin angefangen, konnte mich da aber auch nicht wirklich drauf konzentrieren, weil ich halt immer irgendwie das Talent gehabt habe. Ich habe mir die falschen Freunde ausgesucht, in Anführungszeichen falsche Freunde, die mir einfach im Nachhinein gesehen nicht gut getan haben. So, und da war natürlich mit 17 Party machen, unterwegs gehen, das war natürlich irgendwie wichtiger, als sich auf die Schule konzentrieren und für die Zukunft etwas zu machen. Ja, und das war alles sehr, sehr schwierig, würde ich es mal so sagen. Und dann hatte ich dann einen Freund kennengelernt, ich habe mich dann halt verliebt und das ging dann reglich in die Hose, sagen wir es mal so. Wie das so mit meiner Erkrankung dann ist, waren die Gefühle sehr mächtig und Hilflosigkeit war dann auch im Raum und dann habe ich halt irgendwann, glaube ich, das Schlimmste meinen Eltern angetan, was Kinder ihren Eltern antun könnten.
Kannst du aussprechen, worum es darum geht?
Ja, also mit Verlusten kann ich halt nicht gut umgehen, immer noch nicht, leider. Und damals war es so, dass mein Freund mich dann halt verlassen hat und ich halt da nicht mit umgehen konnte und das einer der Gründe war, warum ich dann meinen Suizidversuch gehabt habe.
Und danach warst du stationär in der Klinik?
Sollte man meinen, aber nein. Ich habe zwar gesehen, dass gefühlt mein Leben ein Scherbenhaufen ist. Ich habe die Ausbildung nicht hinbekommen. Ich bin schulisch da halt dann überhaupt nicht hinterhergekommen und habe dann aber trotzdem versucht, irgendwie weiterzumachen, weil das mir selber eingestehen ist schon eine Sache, aber dann zu sagen, Leute, ich brauche Hilfe, ist die andere Sache. Und dann habe ich halt irgendwann Ferien gehabt und in den Ferien habe ich gemerkt, irgendwas läuft hier nicht, du brauchst Hilfe.
Und wie ist es dann vorangegangen? Also wen hast du da als erstes um Hilfe gebeten?
Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und habe halt ihr das so gesagt, wie es ist und dass es so nicht weitergehen kann. Und da war ich schon mittlerweile 18, das bedeutet dann, dass ich zu den Erwachsenen sollte, also nach Emden. Und da war ich dann knapp 3 Wochen. Und danach bin ich dann in einer psychosomatischen Reha gewesen, in Clausthal-Zellerfeld, sehr schöne Gegend im Übrigen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe dann halt einen Berufssoldaten kennengelernt, der war in Hamburg stationiert. Und dann habe ich mir gedacht, ey, du hast hier nichts mehr, du hast hier keine vernünftigen Freunde, die Ausbildung hast du verkackt, fang doch mal von vorne an.
Hast du in Emden dann auch eine Diagnose bekommen für deinen Leidensdruck?
Ja. Ich habe damals die Diagnose Borderline bekommen mit einer ausgeprägten Angststörung und wusste da überhaupt nichts mit anzufangen. Keine Ahnung, was Borderline ist, was das macht, kann ich das essen? Ich wusste es nicht.
Vielleicht kannst du ja mal aus deinen Worten erzählen, wie sich deine persönliche Symptomatik denn entwickelt hat oder wie du das wahrnimmst bei dir persönlich.
Ja, also so das Typische, was halt bei mir auch eindeutig ist, ist dieses, jede Emotion, die du verspürst, ob gut oder schlecht, wird 10-mal stärker empfunden als bei einem normallebigen Menschen. Und dann dieses, es gibt nur gut und es gibt nur schlecht. Oder dieses Schwarz-Weiß.
Ah, Schwarz-Weiß-Denken.
Schwarz-Weiß, okay. Genau. Und das ist halt super schwierig, da irgendwie die Mitte zu finden. Vor allen Dingen in diesem Alter. Du steckst voller Hormone, du hast eigentlich ganz andere Pläne, als irgendwie dich jetzt mit dir auseinanderzusetzen. Und das ist schon fast unmöglich, zumindest für mich.
Bei Borderline sagt man ja auch, dass betroffene Menschen auch sehr schnell einen hohen Anspannungsbereich haben können. Wie hat sich denn dann das bei dir so gezeigt, wenn du auf einen Anspannungsbereich warst, der so auf die 100 zuging? Wie kann man sich das dann vorstellen?
Ja, also es gibt ja, genau, es gibt diesen Anspannungsbogen und man sagt, alles, was unter 70% ist, das ist handelbar mit den sogenannten Skills oder mit Achtsamkeitsübung. Und ab den 70% bist du halt über dem Bereich, wo es halt schwierig ist, noch normal zu denken und handlungsfähig zu sein. Und irgendwann reagiert natürlich auch der Körper. Er reagiert wahrscheinlich schon vorher, aber dieses Gefühl dafür zu haben, okay, mein Wohlbefinden ändert sich jetzt, das ist halt Training. Das kommt nicht von heute auf morgen. Mhm. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich kriege heiße Ohren, ich habe hohen Puls, ich fange an zu zittern, Bauchschmerzen. Das sind so die körperlichen Reaktionen bis zum Fluchtgedanken, würde ich sagen.
Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du gesagt hast, dass 2017 ein großer Wendepunkt war, weil du dann nach Leer zurückgezogen bist. Was ist denn da davor und danach passiert?
Ich bin halt nach Hamburg gezogen. Ja, es war eine gute Zeit zu Anfang, aber auch eine sehr prägende Zeit. Es war schwierig teilweise, halt auf sich alleine gestellt zu sein. Hamburg ist halt sehr teuer, du musst die Miete bezahlen, du musst deine Fahrkarten bezahlen. Dann willst du ja auch noch irgendwie was essen und was trinken vielleicht. Das war alles halt sehr schwierig, aber ich würde auch sagen, es hat mich auch erwachsen gemacht oder eigenständig gemacht. Mhm. Ne? Wenn ich bei Mama geblieben wäre, Mama hat immer alles geregelt und so hat man dann gesehen, wie es eigentlich läuft.
Mit wie vielen Jahren bist du denn eigentlich ausgezogen von zu Hause?
Mit 19. War recht früh, aber ich glaube, ich habe eine gute Freundin, die sagt immer, es hat so sollen sein. Und ich glaube, das war auch genau das Richtige so. Und wie gesagt, es war gut, aber es war auch mega schlecht, weil ja, 2017 war der Wendepunkt, da bin ich halt wieder nach Leer gekommen. Aber als ich wiedergekommen bin, war das so, dass von meinem Gefühl her und mein Verstand mir gesagt hat, alles, was du gehabt hast, alles, was du dir in Hamburg alleine aufgebaut hast, hast du vor die Wand gefahren und du hast versagt.
Du bist ja jetzt hier gerade in der ostfriesischen Gesellschaft. Das heißt, an irgendeinem Punkt bist du dem Thema gekommen, dass du dir Hilfe holen wirst. Mhm. Wann war das?
Ganz genau kann ich dir das leider nicht sagen. Ich kann mich nur gut an die Zeit erinnern. Ich bin jeden Morgen mit Panikattacken aufgewacht, weil ich jeden Abend mit den Gedanken ins Bett gegangen bin. Und was machst du morgen? Freunde hatte ich in dem Sinne nicht, da ich ja früher alle Zelte abgerissen habe. Dadurch, dass damals bei meinen Eltern dann irgendwann angekommen ist, ey, die nimmt Drogen, waren natürlich meine Eltern jetzt auch nicht so abrufbereit, weil die natürlich auch mega enttäuscht von mir gewesen sind. Und da musste ich gucken. Und dann war ich halt irgendwann bei Dr. Vollbrand.
Das ist dein Psychiater gewesen, ne?
Genau. Der ist ja schon mittlerweile in Rente. Sei ihm gegönnt. Ja, und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er mir halt damals die APP verschrieben. Und so fing das eigentlich alles an.
Was ist denn APP?
Die, korrigier mich, wenn es falsch ist, die ambulante Pflegeversorgung.
Wir sagen dazu sonst auch APP, ambulante psychiatrische Pflege. Dann gibt es noch den Begriff PHKP, das ist die psychiatrische häusliche Krankenpflege. Dann gibt es noch die IV, das ist die integrierte Versorgung. Also ich kann mir das immer so merken, dass meine selben Kolleginnen diese Arbeit machen, aber dass die Krankenkassen da irgendwie einen anderen Zeitraum oder andere Stundenkontingent haben, aber dass dieselben Menschen eben im Alltag helfen.
Genau.
Kannst du vielleicht mal genauer erklären, was denn diese APP für dich gemacht hat?
Ja, also ich meine, dass ich das damals 4 Monate bekommen habe und es war einfach erstmal so der erste Schritt. Da war jemand, mit dem konnte ich mich austauschen, über aktuelle Probleme reden und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt erstmal so das Wichtigste, dass da jemand war, mit dem ich reden konnte, ohne das Gefühl hatte, eine Belastung zu sein.
Mhm.
Und als das dann vorbei war, habe ich dann die integrierte Versorgung bekommen. Und das war dann so 2 Jahre, ich glaube einmal in der Woche dann. Und da konnte ich dann anfangen, so richtig die Dinge anzugehen. Briefkasten wieder öffnen, Post aufmachen, einkaufen üben.
Und das waren so die Sachen, die dir im Alltag damals schwer gefallen sind?
Ja, merkwürdigerweise. Bevor ich nach Hamburg gezogen bin und als ich noch in Hamburg gelebt habe, war das alles kein Problem. Aber als ich in Hamburg krank geworden bin und nur noch Krankengeld dann halt bekommen habe und ich aber eine Miete bezahlen musste und pipapo, sind Rechnungen reingeflogen gekommen. Und das waren Summen, die konnte ich einfach nicht bezahlen, weil von 500 Euro in Hamburg leben, das funktioniert nicht. Und da war keiner, der mir gesagt hat, da kannst du hingehen, da gibt es Unterstützung, da steht dir zu. Und da steht dir nicht zu. Und dadurch sind diese ganzen Ängste einfach gekommen. Oh Gott, wenn ich jetzt die Post aufmache, da ist wieder eine Rechnung drin, die ich nicht bezahlen kann. Was ist, wenn ich an der Kasse stehe und meine Karte auf einmal sagt, ist nicht, weil das sind alles so Dinge, die sind in Hamburg passiert. Und daraus hat sich halt diese große Angst entwickelt.
Ich habe gesehen, dass der sogenannte Begegnungsraum in deinem Leben eine besondere Rolle spielt. Wo ist das und was ist das?
Ja, der Begegnungsraum ist hier in Leer, in der Mühlenstraße 7. Ihr seid herzlich willkommen und ja, das war mein Anker. Es hat zwar eine Weile gedauert, bis ich hier angekommen bin und die Räumlichkeiten auch so für mich annehmen konnte, aber als ich hier drin war und gemerkt habe, ey, das tut dir gut und wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich, ich kann irgendwo hin. Und das war so der nächste Schritt zur Genesung.
Ich weiß, dass du den Begegnungsraum beinahe zu täglich besucht hast, aber was ist denn in diesem Raum der Begegnungen dir begegnet?
Ja, also die ostfriesische Gesellschaft, wo halt der Begegnungsraum auch mit integriert ist, ist halt, da sind halt viele verschiedene Angebote, ne? Also es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt diverse Gruppenangebote, es gibt, glaube ich, noch die Klönschnack-Gruppe. Es gibt immer irgendwie was, wo du sagst, okay, das könnte was für mich sein und da sind andere Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, die verstehen mich und da fühle ich mich aufgehoben.
Klingt toll, da würde ich gerne arbeiten, wa? Direkt neben dem Pferd. Wir haben übrigens gerade bei der Aufnahme einen Freitag und an diesem Freitag wird von einem Klienten Grünkohl gekocht für circa, weiß ich nicht, 20 bis 25 Personen. Und wir haben gelegentlich hier im Begegnungsraum mal Events und hier hängen dann Plakate und hier passiert immer mal wieder was. Und da gibt es halt in unserem Repertoire auch Sachen, die regelmäßig wiederkommen und die hast du erzählt. Und eine hast du noch nicht erwähnt, die hat noch eine wertvollere Bedeutung für dich. Die Selbsthilfegruppe.
Genau, die Selbsthilfegruppen. Ja, also alle 2 Wochen montags nachmittags findet hier eine Selbsthilfegruppe statt und jede Woche am Dienstagvormittag findet noch eine Selbsthilfegruppe statt. Es sind 2 verschiedene Selbsthilfegruppen. Die Montagsgruppe ist ein sogenannter Austausch, wo nicht nur ein Krankheitsbild ist, sondern alles, was irgendwie dazugehört. Und die Dienstagsgruppe ist eine Handarbeitsgruppe.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass du deine Hobbys sowieso schon voll im Handarbeiten hattest und dass du gedacht hast, das ist mein Ding.
Nö.
Aber wie? Ja, warum?
Ich bin mindestens 8, 9 Jahre jetzt hier. Und als ich damals auf die Handarbeitsgruppe gestoßen bin, war das tatsächlich so, dass ich die Gruppe gestört habe und ich wusste es gar nicht mal, bis ich darauf angesprochen worden bin. So, ey, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Wir haben hier gerade Gruppe. Oh, okay. Und dann ist man halt mit der damaligen Leitung ins Gespräch gekommen und zu diesem Zeitpunkt habe ich mit Handarbeiten nichts zu tun gehabt. Vielleicht mal früher in der Schule so textiles Gestalten, aber das war's.
Aber dann wurdest du irgendwann Teil der Gruppe.
Ja, ich wurde ein Mitglied der Gang.
Der Häkel- und Strick-Gang.
Ja, genau.
Kam, erzähl mal, was hat denn diese Selbsthilfegruppe denn so mit dir gemacht? Also was kann man sich darunter vorstellen? Also, und inwiefern hilft man sich, wenn man für sich alleine häkelt?
Also erstmal war es natürlich ein weiteres Ziel, was ich in meinem Leben hatte. Und in so einem geschützten Rahmen, will ich mal sagen, kann man sich auch eher entfalten und Dinge loswerden. Und das war halt auch sehr, sehr wichtig. Und durch dieses Verständnis, was einem gegenüber aufgebracht wird, hast du dich auch so, ja, verstanden gefühlt und nicht dieses, du bist alleine und irgendwie hast du alleine diese Schraube locker und sieh zu, wie du klarkommst. Irgendwie, nein, da waren Leute, die haben dich aufgefangen, die waren für dich da, ganz egal, um was es ging.
Mhm. Ich habe dich im Begegnungsraum auch außerhalb der Selbsthilfegruppe am Häkeln gesehen. Kannst vielleicht erklären, was macht denn das Häkeln mit dir? Warum ist das so ein besonderes Hobby von dir geworden?
Naja, Häkeln ist einer der wenigen Sachen. Es wurde in den Therapien immer wieder mit Skills. Und es gibt einfach Menschen, und da beziehe ich mich mit ein, die können nicht viel mit Skills arbeiten. Das passt einfach nicht, ne? Jeder Mensch ist individuell und jedem hilft was anderes. Und Häkeln war die einzige Sache, die ich stundenlang machen konnte, ohne schlechte Gedanken zu haben oder mich schlecht zu fühlen. Und das ist bis heute noch so geblieben. Ich bin halt ein Mensch, der geht ganz viel und gerne unterwegs, weil ich das einfach brauche, diese Tagesziele, diese Struktur und auch mal rauszukommen. Und wenn das halt mal nicht geht, weil schlechtes Wetter ist oder vielleicht gerade keiner Zeit hat, dann setze ich mich hin und dann häkle ich und alles ist gut.
Wow, das heißt, du bist da sehr achtsam und genießt einfach wirklich den Moment.
Genau.
In der Selbsthilfegruppe beim Handarbeiten hat sich auch einiges geändert. Und zwar hat sich die Leitung angepasst. Wer ist denn jetzt die Leitung?
Würde jetzt mal vermuten, dass ich das bin.
Ich spreche mit der leitenden Selbsthilfegruppenführerin.
Ja, hallo.
Wie gut kam, dass ich dich ja gerade hier sitzen habe.
Ja, oder? War ein Zufall.
Wie viele Leute seid ihr dienstags?
Unterschiedlich. Also früher haben wir eine Teilnehmerzahl von mindestens 12, 13 Leuten gehabt. Aber das wird ein bisschen eng. Wenn jeder so sein Häkelkram mit hat und hin und her, das ist schon beengend. Und jetzt sind wir 10 und mit der Anzahl kommen wir sehr gut zurecht.
Mhm. Früher hat die Selbsthilfegruppe nämlich hier in diesem Therapieraum stattgefunden, wo wir gerade die Aufnahmen machen. Ne?
Genau.
Und auf einmal hat der Platz nicht mehr für euch gereicht.
Nee. Der Zulauf, der war halt sehr groß und da merkt man auch einfach, wie viele Menschen es gibt, die einfach diese Unterstützung brauchen, weil halt die Therapeuten absolut überrannt sind und die nicht mehr aufnehmen können, aber das ändert ja bei den Leuten an den Problemen nichts und die brauchen halt irgendwie eine Anlaufstelle und Selbsthilfegruppe ist da halt ein guter Mittelweg, würde ich sagen, und dementsprechend sind wir dann irgendwann expandiert und sind in den Begegnungsraum gegangen, weil das einfach besser war für uns.
Das stimmt. Ich komme nochmal darauf zurück zu deinen anderen Themen. Und zwar haben wir ja auch über Cannabis gesprochen und über deine Frühwarnzeichen. Wie war das denn, als du noch damals geraucht hast? Also in welchen Momenten hattest du denn immer das Verlangen zu kiffen?
Frag mich was.
Und rauchst du aktuell immer noch?
Also ich denke, ich war, als ich aus Hamburg wiedergekommen bin, zu diesem Zeitpunkt war ich schon ziemlich gut dabei, dass ich eigentlich von morgens bis abends geraucht habe, weil der Tag irgendwie rumgehen musste, weil ich war ja nicht mehr dienstfähig oder wie soll ich das halt sagen. Es ging halt arbeitstechnisch nichts mehr und ich muss auch leider gestehen, dass mich die Sucht so sehr eingefangen hat, dass ich mich eher fürs Rauchen statt fürs Essen entschieden habe und dementsprechend habe ich auch stark abgenommen. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin 1,80 groß und ich habe dann irgendwann nur noch 52, 54 Kilo gewogen, weil einfach so viel zusammengekommen ist und dann noch die Sucht obendrauf, das war schon krass. Und als ich dann nach Leer wieder gezogen bin, ja gut, da kannte ich dann erstmal keinen, da war das dann schwierig, irgendwie an irgendwas zu kommen, aber das Suchtgedächtnis, das lässt sich einfach nicht so ausschalten. Und irgendwann lernt man natürlich die Leute kennen, denn wenn man was will, dann kriegt man das auch irgendwie hin, so nach dem Motto. Und dann ging das eigentlich so weiter und das hat meinen ganzen Tag irgendwie gelenkt, ne?
Hast du dir damals im Thema Sucht auch Hilfe geholt?
Damals habe ich das überhaupt nicht eingesehen. Mhm. Also das war für mich dieses, die mich kannten, die wussten das und die haben das dann auch so akzeptiert. Also ich wurde dann jetzt nicht dafür verurteilt, zumindest haben sie es nicht geäußert, aber das war dann halt so. Und zu dem Zeitpunkt Hilfe, nee, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ist doch nichts Schlimmes. Hat mich doch gar nicht beeinflusst in meiner Wahrnehmung.
Ich habe gesehen, dass du dir dann aber 2023 doch Hilfe geholt hast. Was war das denn?
Ja, dazu muss ich ganz kurz ausholen. Also ich habe eine ziemlich schlechte Beziehung zu diesem Zeitpunkt beendet. Die hat mir viel Zeit und Kraft geraubt. Und das, was ich zu diesem Zeitpunkt aufgearbeitet habe, war so mit einem Schlag weg. Und mein ehemaliger Partner hat natürlich auch geraucht und dementsprechend hat man sich da so mit runtergezogen. Und als ich mich dann halt von dieser ganzen Geschichte komplett abgekapselt habe, war das immer so, und ich musste den noch sehen, weil das meine Quelle war. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und das hat mir einfach nicht gut getan. Und irgendwann, ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, was genau der Auslöser war, aber ich habe diesen ganzen Kram, den ich besessen habe, genommen und in die Mülltonne geschmissen und habe gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das war so mein Punkt und das habe ich dann durchgezogen. Und dann habe ich natürlich man sagt immer, man hat keine Absetzsymptome. Das ist Quatsch. Der Körper, der reagiert.
Wie hast du persönlich reagiert?
Unwohlsein, kaltes, nasskaltes Schwitzen, Nervosität war auch ganz krass. Und
die Anspannung war halt da, ne?
Auf jeden Fall. Die war sehr klar und sehr deutlich. Und dann habe ich mir halt auch Sorgen gemacht, weil ich bin so ein kleiner Hypochonder und oh Gott, ne, jetzt wirst du gleich sterben oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann bin ich dann damals tatsächlich zu Drops gewesen, die hier in Leer auch ist, zu einem ganz netten Mann, Herr Weber müsste das gewesen sein, also total klasse. Mit dem habe ich dann gesprochen, auch so von meinen Zukunftsplänen gesprochen, dass ich halt Ex in Genesungsbegleitung die Ausbildung machen will. Und ich glaube, da war ich einmal, zweimal und der hat mir dann halt so den Mut gegeben und dass das völlig normal ist und dass ich mir nicht so viel Sorgen machen muss. Und ich glaube, nach 3-4 Wochen war ich über dem Berg.
Das hat bei dir dann Klick gemacht?
Es klingt so blöd und es klingt so einfach und es war überhaupt nicht einfach, aber es war einfach so. Und als dieser körperliche Entzug weg war und ich gemerkt habe, du brauchst es wirklich nicht und dieses Suchtgedächtnis, dass das abgeschwächt war und ich diesen, man hat als Konsument einfach so gewisse Verhaltensmuster. Ich gehe jetzt duschen, da musst du noch rauchen. Aber ich komme aus der Dusche, ich muss rauchen. Weißt du, was ich meine? Und das musste noch abgelegt werden. Aber der erste Schritt war getan, der zweite Schritt war getan und dann war ich weg. Und das ist bis heute auch so.
Das bedeutet, dass du trotz allem, was du versucht hast, immer noch den Impuls hattest, oh, ich würde jetzt am liebsten eine rauchen. Wie hast du dann deine Frühwarnzeichen erkannt und was hast du denn dann stattdessen gemacht?
Naja, ich habe durch die Selbsthilfegruppen halt ganz viel gelernt, was Eigenreflexion bedeutet. Und vor allen Dingen gibt es so ein Thema, das nennt sich Umgang mit Gefühlen. wie entstehen Gefühle, wie erkenne ich Gefühle und wie benenne ich diese Gefühle. Und wenn ich meine Gefühle erkannt und benannt habe, dann tun sich Möglichkeiten auf, wie ich damit umgehen kann, was es für Lösungen gibt. Und dementsprechend kann man sich auch besser selbst reflektieren, wenn man seine Auslöser kennt.
Mhm.
Und meine Auslöser sind halt ganz klar, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich schlecht drauf bin, wenn der Antrieb fehlt. Und da weiß ich dann, okay, hier läuft was schon seit ein paar Tagen verkehrt. Überleg mal, warum das so ist und wie ich dagegen ansteuern kann.
Mhm. Wie ist denn jetzt gerade so aktuell dein Umgang mit Stress? Also du engagierst dich ja ehrenamtlich auch wirklich sehr viel. Ist dir das denn nicht manchmal zu viel? Und was ist, wenn du merkst, dass es dir zu viel wird? Also wie kommunizierst du Absagen und wie setzt du deine Grenzen heutzutage?
Ich glaube, zu Anfang habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Was vielleicht auch normal ist, weil man will ja irgendwie funktionieren und man möchte ja auch gar nicht absagen. Aber mittlerweile bin ich so, es ist in Ordnung. Jeder Mensch, da sagt man ab, jeder Mensch ist mal krank oder irgendwas kommt unverhofft dazwischen und das ist völlig in Ordnung. Und klar habe ich manchmal das Gefühl, boah, ich möchte eigentlich lieber jetzt im Bett liegen und ausschlafen, mache es dann aber nicht, stehe auf und merke dann, wenn ich da bin, oh nee, aber gut, die Gruppe ist super, ich freue mich, wenn ich hier bin, es ist immer lustig und ich habe da halt einen riesigen Mehrwert auch von. Und sollte es dann mal so sein, dass ich wirklich nicht kann, dann ist es in Ordnung. Meine Grenzen bewahren ist wichtig.
Ich höre raus, dass du die Empathie und das Verständnis, das du für andere Menschen schon immer hattest, plötzlich dir selbst geben konntest. Wie hat sich das entwickelt? Wie konntest du das fördern? Und wann hast du begriffen, dass du auch zu dir so nett sein kannst?
Vielleicht haben einige Zuhörer ja schon unseren Ergotherapeuten Michael kennengelernt. Und bei Michael habe ich damals auch das DBT-Programm hier durchlaufen. Und Michael hat damals halt zu mir etwas gesagt, was ich mir verinnerlicht habe.
Ich bin gespannt. Hau raus, Carm.
Es ist halt so, wenn du mit einer Freundin redest oder, keine Ahnung, dem und der erzählt dir dein Problem, dann gibst du ihm ja auch den besten Rat, den du ihm geben könntest. Und zwar könnte der so aussehen wie, tu das, was dir gut tut und guck nicht immer darauf, was die anderen wollen. Und warum machst du es dann nicht einfach? Dann gucke ich ihn so an, ja, und warum machst du das nicht mit dir? Warum empfiehlst du anderen Leuten immer das Beste, dass sie für sich was Gutes tun sollen und gehst mit dir so streng ins Gericht? Und das habe ich mir einfach mitgenommen. Ne, nicht nur für andere irgendwie sagen, tu das, weil das ist wichtig für dich, sondern was ist wichtig für mich? Ne, natürlich, also ich will nicht damit sagen, die anderen sind irgendwie jetzt zweitrangig oder sowas. Aber man selber sollte sich auch am wichtigsten sein, weil wenn es dir selber gut geht, kannst du anderen auch helfen. Du strahlst ja auch was ganz anderes aus, als wenn du selber nicht gut drauf bist zum Beispiel.
Du hast gerade das DBT in der Ergotherapie erwähnt. Kannst du kurz erklären, was das ist und wofür stehen diese drei Buchstaben?
Jetzt hast du mich erwischt. Ja, also DBT ist ein englischer Begriff für dialektisch Therapie. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Vielleicht magst du mir da helfen.
Dialektisch-behaviorale Therapie.
Angeber.
Ich musste eine Fortbildung machen, um diesen Begriff auch aussprechen zu können, Carm.
Ja, ich habe es, okay, also 10 Jahre, ich habe es nicht gelernt. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich weiß, was da
DBT.
Drin ist. Genau, DBT.
Aber davon sprechen halt immer alle, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Und DBT ist eigentlich, das wurde, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren schon ganz früh von einer
Marsha Linehan.
Genau, von ihr entwickelt. Und das ist halt so eine spezielle, ich nenne es Verhaltenstherapie, für einen Mensch mit einer Borderline-Erkrankung, wo es einfach um, es gibt da so 5 Säulen, lass mich die mal kurz aufzählen, Stresstoleranz, soziale Fertigkeiten, Umgang mit Gefühlen, Achtsamkeit und, Julia, Stresstoleranz, habe ich schon gesagt, ja, ne?
Also ich habe auch nur an 4 gedacht gerade.
Ich meine, es gibt 5 Säulen. Ja, seht ihr. Ja, so ist das dann alles. Wir müssen uns ja hier nichts vormachen. Ne? Ja, und da wird halt ganz speziell auf viele Dinge einfach eingegangen, damit man den Umgang mit dem, was in einem drin steckt und das Reflektieren der Vergangenheit einfach mitgearbeitet. Und ich glaube, was ganz wichtig bei diesen Sachen sind, ist Akzeptanz und die radikale Akzeptanz.
Was bedeutet denn der Begriff radikale Akzeptanz für dich? Und was war in deinem Leben denn besonders schwierig oder ein langer Prozess, irgendwas radikal zu akzeptieren? Also hast du da ein aktuelles Beispiel?
Also Akzeptanz ist ja dieses, ich akzeptiere die Situation, wie sie gerade ist, damit ich sie noch verändern kann, auch wenn ich es gerade nicht verändern kann oder noch nicht. Und die radikale Akzeptanz ist natürlich eine der höchsten Formen, finde ich. Und das ist eine Situation so annehmen, wie sie ist, weil man sie nicht mehr verändern kann. Und das dient einfach dafür, damit man da besser mit umgehen kann. Und mein Beispiel, wo ich halt sehr lange mit geübt habe, war, was wir schon ganz zu Anfang hatten, der Verlust von meinem Opa. Ich kann das nicht ungeschehen machen und klar kann ich mich da die nächsten 25 Jahre mit beschäftigen und es mit mir damit und dass es da mit mir schlecht geht, aber es ändert ja nichts daran, dass er nicht wiederkommt.
Mhm.
Und das ist halt die radikale Akzeptanz.
Ganz wichtig finde ich auch immer, wenn ich das bei mir in der Ergotherapie erwähne, dass radikale Akzeptanz nicht heißt, dass man irgendwas gut heißt.
Genau, das ist ganz wichtig. Gut akzeptieren heißt nicht gut heißen. Es ist nur Annehmen der Situation.
Ich habe hier ein Zitat, das würde ich gerne nochmal erwähnen. Die Vergangenheit ist ein Missstück, aber ein Teil von mir.
Ja.
Was bedeutet dieses Spannungsfeld für deine heutige Identität?
Ja, das ist tatsächlich ein Teil von meinem Selbsterforschungsreferat, was wir vorhin ganz kurz angeschnitten hatten zur Ex-In-Genesungsbegleitung-Ausbildung. Ja, und was soll ich da groß zu beschreiben? Meine Vergangenheit ist einfach ein Missstück. Es hätte alles viel anders, einfacher, schöner laufen können, aber das hat, glaube ich, auch was mit radikaler Akzeptanz zu tun. Es war einfach so und mittlerweile empfinde ich das nicht mehr als schlimm. Eine Erkrankung zu haben hat ja nicht nur negative Seiten, es hat auch viele positive Seiten. Genauso wie diese Erfahrung zu sammeln. Durch das, was ich erlebt habe und gelernt habe, bin ich heute die, die ich bin. Und ich habe zum Beispiel, wie viele andere Menschen auch, so ein Repertoire an Empathie. Also wir können so viel Verständnis für andere aufbringen, wo andere vielleicht nicht das Verständnis aufbringen können, weil einfach die Erfahrung fehlt.
Und es sind tatsächlich auch mehr Leute betroffen, als man meint.
Ja, absolut. Es gibt aber die stillen Leute, ne, die das nicht so äußern.
Ja.
Und deswegen, meine Vergangenheit hätte anders sein können, aber es ist gut so, wie es ist. Es hat so sollen sein, weil sonst würde ich nicht hier stehen und da sein, wo ich jetzt bin. Und ich wäre vielleicht auch ein ganz anderer Mensch.
Du hast dein Lächeln wiedergefunden. Wie fühlt sich das überhaupt an? Und was war der Moment, in dem du das selbst auch verstanden hast?
Ich habe mich frei gefühlt. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich habe mich einfach frei gefühlt. Ich konnte zum gewissen Teil das, was früher gewesen ist, das, was in Hamburg gewesen ist, das mit dieser ganz schlimmen Beziehung, die ich dann hatte, als ich aus Hamburg wiedergekommen bin, ich konnte das alles abschütteln und ablegen und ich habe mich wieder über die kleinen Dinge auch freuen können. Alleine nur, wenn ich morgens mit der Sonne aufgestanden bin. Es klingt so banal, aber es ist einfach so.
Das ist auch sehr achtsam.
Ja. Absolut.
Dieses blöde Wort Achtsamkeit, ne?
Ja, da stolpern immer so viele drüber, aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man eigentlich, wie wichtig das auch ist.
Danke.
Gerne.
Du hast einen langen Weg hinter dir und ich weiß, dass du seit 2023 unbefristet erwerbsgemindert bist. Wie kamst du dann denn auf die Idee, diesen Ex-In-Genesungskurs zu machen und deine Erfahrungen zu professionalisieren?
Es ist so, dass als ich damals die erste Selbsthilfegruppe kennengelernt habe, dort eine Person war, die liebe Inka. Die Inka war damals dort die Leitung und die hat mich an die Hand genommen. Sie war nun nicht nur meine Freundin, nicht nur meine beste Freundin, sie war Vorbild und Mentorfunktion. Und die hat halt damals zu diesem Zeitpunkt die Ausbildung zur Ex-In-Genesungsbegleitung gemacht. Und die hat mich unheimlich unterstützt und in mir Potenzial gesehen, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gesehen habe. Und so fing das alles an. Also Ex-In-Genesungsbegleitung kenne ich schon ewig und drei Tage. Aber ich musste mich halt auch noch weiterentwickeln und stabiler werden, weil das ist eine der Voraussetzungen für diese Ausbildung. Und 23 war ich dann einfach soweit.
erzähl mal, was bedeutet denn dieses Ex-In und was heißt Genesungsbegleitung und wie kann man sich deinen Kurs vorstellen? Also wie lief der denn ab? Wer hat das finanziert? Wurdest du bezahlt? Wie lange ging das?
Also erstmal Ex-In-Genesungsbegleitung, um das ganz kurz zu fassen, sind Experten aus psychiatrischen Erfahrungen. Weil die Ausbildung, die kannst du nur machen, wenn du Krisenerfahrung gehabt hast. Natürlich heißt es nicht, du musst jetzt irgendwie direkt in der Klinik gewesen sein oder so. Das verwechselt man ganz schnell. Aber Krisenerfahrung und auch die Erfahrung, wie man aus der Krise wieder rausgekommen ist, ist ganz, ganz wichtig. Ex-In-Genesungsbegleitung heißt, um es kurz zu fassen, Experten aus Erfahrung. Bedeutet, du musst Erfahrungen in Krisen haben und wie du aus diesen Krisen wieder herausgekommen bist. Das ist so die Grundvoraussetzung, um diese Ausbildung machen zu können. Ich hoffe, das ist jetzt soweit richtig. Ich möchte niemanden auf die Füße treten. Und die Ausbildung hat 12 Module. Jedes Modul ist ein anderes Thema und die Module sind bei uns jetzt immer 3 Tage gegangen. Es klingt erstmal sehr kurz, aber ich glaube, jeder meiner Mitstreiter in diesem Kurs werden mir das bestätigen. Diese 3 Tage sind hart, weil du dich 3 Tage, 8 Stunden lang mit dir selber auseinandersetzt. Bei jedem Thema musst du reflektieren, wie war das bei mir? Wie hat sich das für mich angefühlt? Wie bin ich da rausgegangen? Und wie kann ich anderen Menschen damit helfen?
War das dann auch so, dass du deine Reflexion den anderen irgendwie mitteilen musstest oder durftest du das für dich behalten?
Ich glaube, das sowohl als auch. Mhm. Also es gibt da, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angeschnitten gehabt, das Selbsterforschungsreferat, das ist einer der Sachen, die du auf jeden Fall machen musst, und um am Ende dein Zertifikat zu bekommen. Und das Selbsterforschungsreferat ist sehr, sehr intensiv. Du hast immer so leichte Vorgaben, was inhaltlich halt drin vorkommen soll. Und jeder von uns, der sein Selbsterforschungsreferat vorgetragen hat, hat eigentlich geweint.
Also es war sehr intensiv.
Es war sehr intensiv, aber es ist auch nochmal so für einen selber so eine Erfahrung, einfach nochmal sich damit auseinanderzusetzen, intensiver da reinzugehen und zu überlegen, wie war das eigentlich bei mir und wie bin ich da rausgekommen.
Was kannst du denn jetzt mit dieser Ausbildung machen?
Wenn ich möchte, könnte ich wahrscheinlich irgendwo arbeiten, beziehungsweise überall arbeiten, was irgendwie damit reinfällt. Also wo es Personen gibt, die Unterstützung suchen in ihrem Alltag, die sich austauschen möchten mit jemandem, der auch Erfahrung gesammelt hat in dem Bereich. Ja, das ist sehr, sehr vielfältig. Das kann ich gar nicht so ganz kurz beantworten.
Ich habe nur mitbekommen, dass Ostfriesland da noch nicht ganz so gut ausgebaut sei.
Leider nicht.
Keine also, Gerüchte.
Nein, es sind keine Gerüchte. Es erweist sich als sehr schwierig, hier Fuß zu fassen. Das hat viele Gründe, möchte ich auch jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber es sind viele Leute dabei, die im Hintergrund arbeiten, dass sich das ändert.
Und was kann man denn da so verdienen? Wo könnte man denn angestellt sein? Tun wir mal so, als wären wir jetzt in Karlsruhe.
Tolles Beispiel.
In einer Großstadt.
Ja.
Wie ist das? Wo kann man da angestellt sein? Selbstständig?
Also ja, auf jeden Fall kannst du selbstständig arbeiten.
Quasi als Coach?
Zum Beispiel. Du kannst auch über eine Klinik eingestellt sein. Also wirklich, das ist, in der Ausbildung ist es ja so, dass mit unseren Qualitäten gearbeitet wird, ne? Weil unsere Erfahrungen sind ja Qualitäten. Das ist ja nicht nur
wunderschön.
Ja. Und jeder hat halt seine eigenen Qualitäten und der eine will in der Klinik arbeiten, der andere will in einer Tagesstätte arbeiten, vielleicht der andere in der Diakonie. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil jeder für sich sein Steppenpferd hat und damit möchte die Person dann arbeiten.
Wichtig ist ja auch, wenn du bemerkst, dass du gerade wieder in eine Krise gerätst, wie kannst du dir selbst dann wieder helfen? Weil du bist ja nicht krisenfrei.
Nee, also es wäre eine Lüge, wenn ich krisenfrei wäre. Aber da ich das gut wahrnehmen kann, wenn mein Wohlbefinden sich ändert, habe ich halt meine Leute, die Selbsthilfegruppe halt, mittlerweile ja auch ein sehr gutes Verhältnis wieder mit meinen Eltern, wo ich dann rantreten kann und sagen kann, boah, ne, also heute war schon wieder oder letzte Woche war schon wieder und das zieht sich alles so. Drüber reden.
Nicht, wirklich? Ja, es ist einfach nur reden?
Es ist wahrscheinlich nicht für jeden, aber für mich ist es drüber reden. Denn wenn man über Gefühle spricht, dann bekommen die Raum.
Mhm.
Und Gefühle brauchen Raum, damit man sie verarbeiten kann.
Danke, das ist sehr wichtig.
Ja, finde ich auch.
Du hast vorhin den Begriff Trialog erwähnt und ich weiß, dass du auch in der Fachgruppe aktiv bist. Kannst du vielleicht sagen, was genau Trialog ist und welche Themen werden dort besprochen und was hat das mit diesem Tri, also mit diesem Drei auf sich?
Also Trialog ist ein Austausch auf Augenhöhe zwischen drei Parteien und zwar von Angehörigen, Betroffenen und dem Professionellen. Darum geht es nicht bewertend zu sein und einfach seine Erfahrung auszutauschen mit einem vorgegebenen Thema zum Beispiel. Ganz stumpf sage ich jetzt mal Medikamente. Wie geht es mir damit, wenn ich Medikamente nehme? Wie fühle ich mich dabei? Wie sieht es bei den Angehörigen aus? Hat die Mutter oder die Tante oder die Freundin Angst, wenn sie Medikamente nimmt? Wie fühlt sich der Arzt? Wird der Arzt vielleicht auch gerne irgendwie etwas anderes anwenden, aber es geht gerade nicht anders. Und deswegen ist das ein Erfahrungsaustausch, einfach um nicht bewertend zu schauen, wie geht es dem anderen damit. Und die Fachgruppe ist halt auch dafür da. Also wir möchten gerne die Strukturen, also die triologischen Strukturen im Landkreis Leer fördern, weil es einfach unheimlich wichtig ist, dass nicht nur irgendwie die Profis sind natürlich, also die machen einen super Job, will ich jetzt gar nicht irgendwie was Falsches sagen und die sind total wichtig und richtig an ihren Stellen. Aber manchmal ist es vielleicht auch sinnvoll, eine andere Perspektive mit reinzukriegen, weil es gibt ja nicht immer nur den einen Weg. Die Fachgruppe Trialog ist halt dafür da, für diese Strukturen, das zu integrieren, das zu fördern und mitzugeben. Und wir arbeiten daran, Trialoge zu veranstalten, zum Beispiel in einer Seminarreihe, wo wir erstmal Themen vorgeben, Einladungen verschicken und dann hoffen, dass aus allen drei Perspektiven genug Leute da sind.
Wie viele Leute seid ihr denn dann da?
In der Fachgruppe?
Mhm.
Zurzeit würde ich sagen 7 Leute.
Mhm.
Also das wankt immer. Wir brauchen auf jeden Fall, also jeder, der das hört und sich angesprochen fühlt und da irgendwie Lust drauf hat, da mitzuwirken, fühlt euch herzlich eingeladen. Die Ansprechpartnerin ist Inka Boden. Das ist unsere Fachgruppensprecherin und wir freuen uns immer über die Leute, die dazukommen, weil es halt mal steigt einer aus, mal kommt einer dazu, weil einfach irgendwie im Hintergrund andere Sachen laufen und dann halt wenig Zeit ist.
Wie oft wird das denn veranstaltet?
Zurzeit arbeiten wir daran, dass 2026 eine Seminarreihe starten kann. Aber wie das dann so ist, dann haben ein paar Leute keine Zeit, dann hat man mal doch Zeit und dann, also diese Erarbeitung einer Seminarreihe, da steckt halt ganz, ganz viel hinter und das ist intensiv und es muss ja auch alles vernünftig durchgeplant sein. Und da braucht man einfach seine Zeit. Und wenn man sich dann halt nicht jede Woche trifft, die Fachgruppe, die trifft sich mindestens einmal im Quartal, auch gerne öfters, wenn es terminlich geht.
Das ist dann aber auch alles ehrenamtlich, richtig?
Alles ehrenamtlich.
Hm. Apropos Zeit, wir kommen jetzt zum Schluss.
Ist das so?
Ist wirklich so.
Und ich habe noch so viel zu erzählen.
Was kannst du unseren ZuhörerInnen, die gerade jetzt in einer Krise stecken und sich wertlos fühlen, Wichtiges mit auf den Weg geben? Und was kannst du Menschen mitgeben, die im sozialen Beruf tätig sind, mitgeben? Also du bist ja auch ein Teil von ihnen.
Tatsächlich wüsste ich gar nicht, was ich den Profis so mit an die Hand geben möchte oder mitteilen möchte. Ich weiß nur, die ich alle kennengelernt habe, sind super tolle Menschen, die mit Leidenschaft und Herz dabei sind und ich hoffe, dass sich das auch nicht ändern wird. Von daher bleibt so, wie ihr seid. Weiß ich gerade nicht so genau. Und für die gerade in der Krise sind, Schwierigkeiten haben, sich hilflos fühlen, dem möchte ich mit auf den Weg geben. Ihr seid nicht alleine und ich weiß, dass es Zeiten gibt, die sehr, sehr dunkel erscheinen mögen, aussichtslos. Aber glaubt mir, es gibt genug da draußen, denen es auch so geht und schaut einfach, was es in eurem Umkreis an Unterstützung gibt und nehmt diese Unterstützung auch an. Und da würde ich gerne einfach als Abschluss sagen, was auch ein Motto von der Selbsthilfe-Kontaktstelle hier in der ist, denn Monster besiegt man nicht alleine.
Wenn ihr Feedback für uns habt oder einen lieben Gruß da lassen möchtet, immer her damit an podcast@ostfriesische-gesellschaft.de. Macht's gut und denkt dran, immer schön achtsam bleiben und eine Tasse Tee trinken.